zwischen Hamburg und Haiti.
Madrid, eine Stadt nicht nur für Könige. Eine Sendung von Marc Dugge, ARD Studio Madrid.
Der Tag in Madrid beginnt laut und süß. Im Café Mallorquina wirbeln die Kellner hinter dem Tresen. In den Auslagen Croissants, die mit einer dicken Schokoladenschicht überzogen sind. Kleine Brötchen mit Schinken und Käse und natürlich die Ensaimadas, das süße Gebäck, das mit Schweineschmalz ausgebacken wird. Eine Spezialität aus Mallorca. Ein Kellner in der Mallorquina säuselt nicht. Der Ton ist ruppig, aber herzlich. Ein Por favor, also ein Bitteschön, braucht es nicht. Madrid in seiner ganzen rauen Schönheit. Seit 1894 geht das schon so, hier an der Puerta del Sol. An der Puerta del Sol, dem zentralen Platz in der Innenstadt, kommt nicht nur Madrid zusammen, sondern ganz Spanien. Denn von Sol aus gehen sternförmig alle großen Landesstraßen ab, sowie Sonnenstrahlen. Vor dem Glockenturm an der Puerta del Sol befindet sich der Kilometer Null Spaniens. Der Kilometro Cero ist ein beliebter Treffpunkt in Madrid.
Auch Gumersindo und Enrique treffen sich hier gern. Die beiden Männer haben ein Buch über die traditionsreichen Geschäfte Madrids geschrieben, die Comercios Históricos. Auch die Mallorquina ist darin zu finden, ebenso wie die Konditorei Riojana und die alte Apotheke Reina Madre in der Calle Mayor, die schon mehr als 400 Jahre alt sein soll.
In Madrid sí que hay catalogados más de 150 comercios históricos, que son muchos para una ciudad.
Mehr als 150 Traditionsgeschäfte gäbe es in Madrid, sagt Gumersindo, viele für eine Großstadt. Tatsächlich gibt es im Zentrum immer noch Geschäfte, die andernorts vermutlich längst verschwunden wären. Wie der alte Wollladen, in dem es seit Jahrzehnten nichts anderes zu kaufen gibt als Wolle. Und das alte Elektrogeschäft, in dem der Verkäufer mit seinem Mobiliar verschmolzen zu sein scheint und in dem man noch immer Röhren fürs Radio kaufen kann. Das macht für Gumersindo den Charme von Madrid aus. Dank dieser Geschäfte sei selbst im Touristenzentrum noch die Seele der Stadt zu spüren. Gumersindo und Enrique gehen ein paar Meter, dann bleiben sie vor einem Gebäude stehen.
En el Riojano, es una de las confiterías en activo más antiguas de Madrid.
Das hier ist El Riojano, eine der ältesten Konditoreien von Madrid, gegründet Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie wurde von einem Konditor aus dem Königspalast eröffnet, der sich selbstständig gemacht hatte. Das ganze Mobiliar des Geschäfts stammt aus dem Königspalast. Sie haben die Eingangstür damals extra klein gemacht, damit die wertvollen Möbelstücke nicht geraubt und auf die Straße getragen werden konnten. Die Markisenvorrichtung ist die älteste, die es in Madrid gibt.
El Riojano habe mit seinen Keksen auch die spanische Politik geprägt, sagt Enrique. Und zwar in einer Zeit, als der damalige spanische König Alfonso XIII. Schon als Kind auf den Thron kam und wider Willen die Kabinettssitzungen leiten musste. Noch dazu in einer Zeit der politischen Turbulenzen.
Das arme Kind schenkte diesen Sitzungen keine Beachtung. Diese Konditorei hatte aber die Lösung. Sie lautete Dulces del Consejo. Das ist ein Keks mit Zitronengeschmack. Dem jungen König schmeckten sie sehr. Um das Kind zu belohnen, wenn es sich gut im Ministerrat benommen hatte, bekam es eben Dulces del Consejo. Und das sorgte letztlich dafür, dass sich die politische Situation stabilisierte.
Die Kekse haben die Form eines C und eines S und sind hart gebacken, damit das Kind sie nicht aus Langeweile zerkrümeln konnte. Auch heute noch beliefert El Riojano das spanische Parlament mit diesen Hartkeksen. Eine Erfolgsgeschichte. Die Konditorei gibt es nun seit über 160 Jahren. Viele Läden in Madrid seien längst eingegangen, sagt Gumersindo. Andere überlebten dank der Touristen.
Viele Leute sind traurig, wenn ein Geschäft aufgibt. Aber wenn man sie dann fragt, ob sie auch in den Traditionsgeschäften einkaufen, geben Sie zu, dass Sie eher in den Supermarkt gehen. Ja, viele Menschen mögen die alten Geschäfte, aber eher so, wie man ein Museum mag. Viele verstehen nicht, dass ein Geschäft eben kein Museum ist. Deswegen passiert hier das, was in vielen europäischen Städten passiert. Die Läden verschwinden.
Viele Läden konnten aber auch nur deswegen überleben, weil die Besitzer über Jahrzehnte hinweg die Mietpreise nicht erhöhen konnten. So stand es im Gesetz über die sogenannte Renta Antigua.
Früher wurde ein Mietpreis vereinbart und beibehalten, solange der Mieter am Leben blieb, solange das Geschäft existierte. Die Miete stieg nicht. Wenn also in einem Geschäft die Miete vor 50 Jahren festgelegt wurde, zahlte der Mieter bis heute den Betrag von vor 50 Jahren.
Diese Regelung ist 2014 ausgelaufen. Viele Eigentümer hätten seither die Mieten drastisch erhöht, etwa von 300 auf 3.000 Euro, sagt Gumersindo. Deswegen habe eine Reihe von Geschäften schließen müssen. Und so sind auch hier Souvenirläden und internationale Restaurantketten eingezogen, wo vorher Traditionsgeschäfte waren.
Hablemos de ruina y espina. Hablemos de polvo y herida. De mi miedo a las alturas.
Madrid verändert sein Gesicht. Das gilt besonders auch für die Gassen rund um die Plaza Mayor in der Nähe der Puerta del Sol. Es gibt Plätze in Madrid, die sind offen, liebenswürdig und verspielt. Und es gibt die Plaza Mayor. Geschlossen, symmetrisch, von kastilischer Strenge und eben dadurch majestätisch. Ein rechteckiger Platz, komplett umgeben von Arkaden, Torbögen und dreistöckigen rotgetünchten Gebäuden. Hier stehen Straßenhändler, die kleine Metallplättchen verkaufen, mit denen man Vogelstimmen imitieren kann, Gaukler, die Kunststücke aufführen und natürlich der dicke Mann, der sich in ein Spider-Man-Kostüm gepresst hat, um sich fotografieren zu lassen. Gegen Geld natürlich. Die Plaza Mayor sei auch Touristennepp, sagt Gumersindo.
Hier ist fast alles auf den Touristen ausgerichtet. Dort in dem Souvenirladen war früher ein Geschäft drin, das Kordeln verkauft hat. Auch der Juwelierladen an der Plaza ist für Touristen, er hat nur minderwertige Ware. Da wird Schmuck für 8 bis 10 Euro so präsentiert, als wäre er aus Gold oder Silber.
Und doch hat die Plaza Mayor noch immer ihren Charme. Hier können Besucher immer noch das alte Madrid erleben, vor allem sonntags. Da gehört der Platz den Briefmarkensammlern.
Fernando Baranda ist immer der Erste. Wenn die ersten Sonnenstrahlen auf die Plaza Mayor scheinen und die Luft noch kühl ist, dann ist er schon da, an seinem Stammplatz, in den Arkaden vor der Touristeninformation. Seit 52 Jahren steht er hier, jeden Sonntag ab 7.30 Uhr morgens.
Ich habe den ältesten Betrieb auf der Plaza Mayor. Ich war 17, als ich hier anfing. Ich bin der Erste, der aufmacht und der Erste, der schließt.
Mit seinen 68 Jahren kennt Fernando Baranda hier so ziemlich jeden der anderen Briefmarkenhändler. Er kennt ihre Stärken, ihre Schwächen und ihre Schätze. Und die Plaza Mayor ist sonntagmorgens tatsächlich ein Ort der Schätze, die nicht jedes Auge als solche erkennt.
Es gibt Briefmarken, die 20.000 Euro wert sind. Einige haben hier auch schon mal welche für 40.000 verkauft. Einige, die 25.000 Euro wert waren, habe ich damals mit zum Markt gebracht. Heute mache ich das aus Sicherheitsgründen nicht mehr. Die Marken liegen sicher im Banktresor. Hier auf dem Markt wird das Geschäft gemacht. Dann geht man zur Bank und liefert aus.
Auf der Plaza Mayor trifft sich sonntags, wer Briefmarken liebt. Minister ebenso wie Künstler oder Taxifahrer. Briefmarkenhändler Antonio Muñoz freut sich schon die ganze Woche auf den Sonntag.
Es ist ein Hobby und ein Vergnügen. Manche gehen am Wochenende auf den Fußballplatz, wir gehen auf die Plaza Mayor.
Antonio hat schon als Kind mit dem Briefmarkensammeln begonnen. Die Plaza Mayor war für ihn ein Schlaraffenland. Neben dem Briefmarkenmarkt auf dem Platz befinden sich mehrere kleine Münz- und Markengeschäfte in den anliegenden Gassen. Hier gehen die Sammler auf die Jagd. Nach der einen fehlenden Marke aus der Serie. Am besten noch gut erhalten, mit allen Zähnen und ungestempelt. Briefmarken sind Zeitzeugen, Spiegel von Moden und Epochen, Themen und Kulturen. José Luis macht sein Schatzkästchen auf.
Hier sind die Marken aus der Zeit der Monarchie, andere aus der Zeit der Spanischen Republik. Ich habe auch die Marke zur heroischen Verteidigung der Stadt Madrid von 1936. Die ist etwa 2000 Euro wert, alles original. Bei den wertvolleren Marken geben wir immer ein Echtheitszertifikat dazu.
Was macht die Faszination für Briefmarken genau aus?
Unsere Großväter konnten noch nicht so viel reisen. Sie reisten durch ihre Briefmarken. Sie hatten auf einmal eine Briefmarke von Rarotonga in der Hand und mussten im Lexikon nachschlagen, wo Rarotonga genau liegt. Oder Bremen. Sie lernten durch die Briefmarken Französisch oder Deutsch und wichtige Bauwerke und Könige kennen.
Heute ist die Welt zusammengerückt. Internet, E-Mails und Billigflüge haben die Distanzen schrumpfen lassen und Briefmarken ihre Bedeutung genommen. Antonio Marcos hofft, dass die Briefmarke trotzdem eine Zukunft hat, dass sich die spanische Post ihres Erbes bewusst ist und Marken am Scheiter verkauft. Bei den jungen Spaniern lasse das Interesse schon spürbar nach. Antonio Marcos kann sich nicht vorstellen, dass die Magie des Briefmarkenmarkts auf der Plaza Mayor irgendwann verschwindet. Das Kribbeln im Bauch, wenn die Männer ihre Stände aufbauen in der noch kühlen Morgenluft. Das Schwätzen, das Raunen, das Staunen.
Wir sind doch unverzichtbar für diesen Platz. Seit 1927 sind Millionen Menschen durch diese Torbögen gelaufen, die nicht nur das schöne Wetter und die Bars genießen, sondern auch Briefmarken kaufen und Freundschaften schließen. Dieser Platz ist in mir so wie rote oder weiße Blutkörperchen. Wenn ich Briefmarken verkaufe, wende ich dem Platz den Rücken zu. Und manchmal, wenn ich dann nach Hause gehe, sage ich mir, du hast ja heute gar nicht den Platz genossen.
Vor 400 Jahren befand sich hier noch ein schmuddeliger Marktplatz. König Philipp III. War damals der Ansicht, dass seine Weltmacht Besseres verdient und ließ die Plaza Mayor bauen. Wer den Platz heute besucht, bekommt noch immer eine Ahnung von der alten Größe Spaniens. Für Antonio hat die Plaza nichts von ihrer Faszination verloren.
Wenn du die Augen schließt, kannst du dir vorstellen, wie hier vor 400 Jahren die Leute herumgelaufen sind, mit Hut, Säbel und Umhang. Und wenn du durch die engen Gassen auf den Platz läufst, kannst du dir gut ausmalen, wie sie einen dort früher überfallen haben.
Und nicht nur in den dunklen Seitenstraßen, auch auf dem Platz selbst haben sich finstere Dinge abgespielt. Die Inquisition verhängte hier Todesurteile und ließ sie auch gleich vollstrecken. Vor der Metzgerei wurden die Verurteilten erwürgt, vor der Bäckerei enthauptet. Briefmarkenhändler Fernando Baranda.
Die Hingerichteten wurden drüben in der Klosterkirche San Ginés begraben. Außerdem gab es hier früher Stierkämpfe. Vor vielleicht 15 Jahren wollte ein bekannter Spanier, dass hier wieder Stierkämpfe stattfinden. Er konnte sich aber nicht durchsetzen. Die Madrider lieben diesen Platz.
Wie sehr sie diesen Platz lieben, lässt sich mittags studieren. In langen Schlangen stehen sie vor der Bar Campana, um ein Tintenfischbrötchen zu ergattern. In den Cafés auf dem Platz bestellen sie ihr erstes Glas Wein oder sie gehen ins Sobrino de Botín, das legendäre Restaurant unterhalb des Platzes. Vor 30 Jahren wurde es im Guinness-Buch der Rekorde zum ältesten, kontinuierlich betriebenen Restaurant der Welt erklärt. Es soll im Jahr 1725 gegründet worden sein, also vor bald 300 Jahren. Die Schatzkammer liegt nur wenige Meter hinter der Eingangstür. Hier schiebt der Koch die gusseisernen Pfannen in den jahrhundertealten Ofen. In den Pfannen simmern goldschimmernde Schweinchen in ihrem Sud. Ein Anblick, der Vegetarier an der Welt verzweifeln lassen kann, Spanferkelfans aber in den siebten Himmel katapultiert.
Buenos días, señores.
José setzt sich an seinen Lieblingsplatz, auf einen Sessel gleich neben dem Eingang.
Wir haben gutes Fleisch, guten Fisch und auch unsere Nachtische machen wir so lecker es geht. Aber ein besseres Spanferkel wirst du in Madrid nirgendwo finden. Noch nicht mal in Segovia, was ja als Cochinillo City, als Spanferkel-Hauptstadt gilt. Ich habe da auch einige Restaurants besucht, die einen guten Ruf haben und war enttäuscht.
Auf seine Spanferkel lässt José González also nichts kommen. Der alte Ofen sorge für eine gleichmäßige Hitze- und Rauchentwicklung, sodass die Ferkel immer gut geraten und eine feine Kruste haben. Und dann verwende er natürlich das Rezept seines Großvaters.
Pimenton, Pimenton dulce,
gemahlene Paprika, Salz, ein Lorbeerblatt, viele Zwiebeln, etwas Knoblauch und Weißwein, der mit einem Stiel Estragon gewürzt ist.
Das Botín gehört zur Altstadt Madrids wie die Plaza Mayor, die Puerta del Sol und der Königspalast. Ist es wirklich das älteste Restaurant? José lächelt. Beweise hat er keine. Auch nicht dafür, dass schon Goya hier gemalt haben soll. An einige neuzeitliche Gäste erinnert er sich aber gern. An Woody Allen, Bruce Springsteen und Ron Wood von den Rolling Stones. Fotos von Starbesuchern findet man in seinem Restaurant nicht. Das sei ihm zu aufdringlich. Aber auch ohne Stars ist es im Botín immer gut gefüllt. Mit Spaniern und Touristen, zuletzt immer mehr Chinesen. Aber viele Madrider kennen das Botín gar nicht von innen, erzählt er.
Sie kennen nur die Fassade und sagen, das ist für Touristen und außerdem teuer, da gehen wir nicht rein. Dabei stimmt das gar nicht. Letztens bin ich mit dem Fahrrad gekommen und habe gehört, wie ein Touristenführer sagte, das ist ein teures Restaurant. Da bin ich hingegangen und habe gesagt, warum ist das teuer? Weil das Menü 44 Euro kostet, man könne ja auch für 15 Euro hier essen. Sicher, aber da ist die Qualität auch entsprechend schlechter. Aber das ist ganz typisch, all jene, die sagen, wir seien teuer, haben hier noch nie gegessen.
Die Einkaufsstraße Calle de Preciados, hoch zur Gran Via, dem großen Boulevard, erinnert mit seinen Musical-Theatern und den alten, hohen Gebäuden an den Broadway in New York. Und tatsächlich könne man Broadway auf Spanisch frei mit Gran Via übersetzen, sagt Gumersindo, der Autor des Buchs über die historischen Geschäfte Madrids.
Seit den 20er Jahren ist die Gran Via der Mittelpunkt des modernen Madrids. Hier haben Hotels aufgemacht, Kinos, Fastfood-Restaurants wie in Amerika. Hier wird Madrid zur modernen Weltstadt.
Die Gran Via ist eine der Schlagadern von Madrid. Eine wichtige Verbindungsachse zwischen dem Osten und dem Westen der Hauptstadt. Und am Wochenende Treffpunkt von tausenden Einkaufsbummlern, die sich über die engen Bürgersteige quetschen. Noch ist die Gran Via eine breite, mehrspurige Straße. 50.000 Autos rollen täglich darüber. Die linke Stadtregierung will den Verkehr aber bald verbannen und die Straße zur Fußgängerzone machen. Das spaltet die Stadt. Vor allem Taxifahrer fluchen. Aber die Stadtverwaltung lässt nicht locker. Inés Sabanés ist zuständig für Umwelt und Verkehr im Rathaus von Madrid.
La pregunta es, ¿cuánto vale la salud de los ciudadanos madrileños? ¿Cuánto vale?
Die Frage ist, wie viel uns die Gesundheit unserer Bürger wert ist. Ist sie uns wichtiger als das Recht von Menschen, jeden Tag mit dem Auto in die Stadt zu fahren? Die Gran Via wurde nicht als Durchgangsstraße angelegt, sondern um Waren in bestimmte Zonen zu bringen und als Eingangstor zur Stadt. Eine Durchgangsstraße sollte sie nie sein und darf sie auch nicht sein.
No era una vía de paso y no debe de serlo.
Inés Sabanés will Madrid lebenswerter machen, sauberer und grüner und den Bewohnern die Stadt zurückgeben, wie sie sagt.
In Madrid werden 80% des öffentlichen Raums von Autos besetzt, die aber nur 20% der Bewohner gehören. Was die Straßen im Zentrum angeht, haben Fußgänger, Radfahrer und öffentlicher Nahverkehr oft das Nachsehen. Die Priorität haben bisher private Autos.
Mit ihrer Politik hat die Stadt Rückhalt in der Bevölkerung gefunden. In einer Bürgerbefragung haben sich über 85% für eine verkehrsberuhigte Gran Via ausgesprochen. Inés Sabanés will aber nicht nur, dass Fußgänger mehr Platz auf den Straßen haben. Sie will auch die Luftqualität verbessern. Die ist in Madrid traditionell schlecht. Gerade im Herbst und Winter liegt eine Dunstglocke über der Stadt. Dann werden immer wieder Grenzwerte überschritten. Regelmäßig gibt es dafür Rüffel von der Europäischen Union. Während die frühere Stadtverwaltung von Madrid das Problem weitgehend ignorierte, schritt die neue zur Tat. Erstmals erließ sie Tempolimits und Fahrverbote.
Das sorgte natürlich für eine riesige Debatte. Aber wir finden das gut, denn es hat uns geholfen, dass sich mehr Stimmen in diese Frage einschalten. Das ist wichtig.
Auf der anderen Seite der Gran Vía zeigt sich wieder ein anderes Madrid. Die Viertel Malasaña und Schwecka, die Hipster-Enklaven. Sie sind voll mit angesagten Bars, Restaurants und Szeneläden. Nichts erinnert mehr daran, dass diese Viertel noch vor wenigen Jahren gefährlich waren. Wo heute junge Modedesigner zu Hause sind, gaben noch Ende der 90er Jahre Drogendealer den Ton an. Verantwortlich für den Wandel ist kein Politiker mit einem ambitionierten Stadtprojekt, sondern eine Bevölkerungsgruppe. Die Homosexuellen. Concha würde deshalb über sie nie ein schlechtes Wort verlieren. Concha Ortega ist Besitzerin der Tapas-Bar Bocaito in Schwecka. Den Schwulen hat sie eine eigene Tapa gewidmet. Eine Mischung aus Ziegenmilchkäse, iberischem Schinken, Brot und Kiwi. Der Name Libertad, Freiheit.
Mit den Schwulen kam die Sicherheit. Sie haben die Drogenszene vertrieben. Ich weiß nicht genau, wie das vonstatten gegangen ist. Ich weiß nur, dass die böse Welt der Drogen verschwunden ist, als sie kamen. Deshalb kann ich nur Gutes über sie sagen.
In ihrem Familienbetrieb steht Concha seit Jahrzehnten hinter der Bar. Einer ihrer Stammgäste ist Regisseur Pedro Almodóvar. Er hat das Bocaito sein bestes Antidepressivum genannt. Dabei sah es hier in Schwecka vor 25 Jahren ziemlich deprimierend aus.
Es gab hier viele Drogen, vor allem Haschisch, aber auch Heroin. Nachts mussten wir zu dritt oder viert das Lokal verlassen, um zu verhindern, dass wir angegriffen werden. Heute gibt es kein Problem mehr.
Concha ist bester Laune. Die Geschäfte laufen gut, anders als damals.
Auch Milly Hernandez kann sich noch gut daran erinnern, wie es hier mal aussah. 1993 eröffnete sie den Buchladen Berkana, der sich speziell an Schwule und Lesben richtet.
Früher waren hier viele Wohnungen und Geschäfte verwaist. Drogen, Raub, Diebstähle. Niemand wollte ein Geschäft aufmachen. So konnte das schwul-lesbische Viertel Chueca entstehen, rund um unsere Buchhandlung an der Plaza de Chueca. Es war sehr leicht, hier einen Laden zu mieten.
In den Zeiten vor Eröffnung der Buchhandlung spielte sich das schwul-lesbische Leben Madrids nur nachts ab, im Verborgenen, in düsteren Bars, Saunen und Diskos. Wer dort rein wollte, musste meist verstohlen auf den Klingelknopf drücken. Erst dann öffnete sich die Tür. Wer aber im Tageslicht bei Milly einkaufte, der outete sich, wenn auch indirekt. Dank der Buchhandlung wurde das schwule Leben im Viertel immer selbstverständlicher und Chueca zur Chiffre für Freiheit. Auch bei Miriam Guijarro aus Murcia.
Chueca war wie eine Zuflucht. Manche nannten es auch Ghetto. Ein Ghetto war es vielleicht nicht, aber schon ein Ort, wo Paare Hand in Hand laufen konnten, wo uns keiner böse Blicke zuwirft. Chueca hat dann langsam die ganze Stadt angesteckt.
Und nach Madrid auch Spanien. Seit 2005 können Schwule und Lesben in Spanien heiraten. Das Land war ein Vorreiter bei der Ehe für alle. Und das ist auch Schwecka zu verdanken.
Bei schwulen Touristen steht die Stadt seit Jahren hoch im Kurs. Aber nicht nur bei ihnen. Madrid wird immer beliebter. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Region Madrid 13,5 Millionen Besucher, 8% mehr als im Vorjahr, ein neuer Rekord. Das macht die Einheimischen nicht nur glücklich, denn die Touristen kommen immer häufiger in Apartments unter. Mehr als 8000 solcher Touristenwohnungen soll es allein im Zentrum geben. Die Eigentümer sind nur noch selten Privatleute. Meist gehören sie großen Immobilienfirmen, die gleich Dutzende Wohnungen besitzen. So kommt in der Innenstadt, im Bezirk Zoll, auf jeden Einheimischen mittlerweile ein Tourist. Die Stadt will die illegalen Touristenwohnungen verbieten. Passiert ist bisher allerdings wenig. Dafür verändert sich Madrid jeden Tag ein bisschen mehr. Es sind nicht mehr nur die alten Geschäfte, die aus dem Zentrum verschwinden, sondern auch die alten Nachbarn.
Für Gumersindo hat Madrid dennoch seinen Charme nicht verloren. Er steht in der Abendsonne an der Gran Via, die Straße, die er so liebt.
Madrid hat sabido conservar el casticismo.
Ich würde nicht von einem Madrid sprechen, sondern von vielen Madrids. Die Menschen, die hier leben, kommen meist aus unterschiedlichen Teilen Spaniens. Madrid ist eine Stadt im Zentrum Kastiliens, die aber sehr vielfältig ist. Madrid wollte immer wie New York sein, wie Paris, wie London.
Madrid ist eine Stadt mit vielen Gesichtern. Verwinkelt im alten Zentrum, modernistisch an der Gran Via, hip in Schwecker. Eine Stadt, die vor allem nachts lebt, wenn die Hitze nicht mehr so brennt, sich die Plätze, Kneipen und Clubs füllen. Dann geht die Stadt in einen anderen Aggregatzustand über. Madrid wird dann lebendig und laut, bis am frühen Morgen dann wieder Ruhe einkehrt. An der Plaza Mayor gibt die Nacht dem Platz seine alte Strenge zurück. Und mit der Dunkelheit kehren auch die eigentlichen Platzbewohner zurück, die Obdachlosen. Im Gang hinter den Arkaden baut sich Juan seine Bleibe auf. Ein Zelt aus Pappkartons. Eines von vielen.
Mit dem Aufbauen ist das ein bisschen wie mit dem Einparken. Du siehst eine Lücke und greifst zu. Natürlich musst du den Platz der anderen respektieren. Klar, es kann auch Streit geben. Du weißt ja nie, wer da neben dir schläft. Vielleicht geht er später noch auf dich los. Aber dann legst du dich eben morgen woanders hin. Das ist das Risiko der Straße.
Natürlich gefällt vielen nicht, dass Juan hier schläft, dass sich die Touristen an dem Nachtlager aus Pappe vorbeidrücken müssen und dass in den Ecken der beißende Gestank von Urin dominiert. Aber die Plaza Mayor ist eben das, was auch Madrid ist. Eine Stadt für die, die reich sind wie Könige und für jene, die arm sind wie Bettler.
Cruza la persiana sin parar.
Auf NDR Info hörten Sie Zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Madrid, eine Stadt nicht nur für Könige. Eine Sendung von Marc Dugge, ARD Studio Madrid. Es sprachen unter anderem Regina Mädler, Michael Haag und der Autor. Technik Katrin Bolin, Regie Jürgen Kopp. Redaktion Wolfgang Heinemann.
No volverá, no se fue jamás. Cada recuerdo será un desierto.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.